So, herzlich willkommen zur zweiten Folge über die politischen Sachbücher.
Und mit den ostdeutschen Girls.
Cool, dass du es doch schon so angenommen hast, ja, obwohl doch. Du erst nicht so begeistert warst.
Und ich habe auch gesagt, wir schreiben es aber nur mit I und so, dann geht es noch, Girls. Aber jetzt spreche ich es eigentlich schon mit U aus.
Ach so, okay. Habe ich jetzt gar nicht so wahrgenommen.
Girls. Okay. Darum soll es ja gar nicht gehen. Dies ist kein Linguistik-Podcast, sondern ein politischer, zumindest jetzt gerade.
Brotlose Künste, der Literaturpodcast.
Und du möchtest noch etwas erzählen zu dem Buch, was du da gleich rezensierst.
Um mal noch kurz überzuleiten von der letzten Folge, da hatten wir ja schon über drei Bücher gesprochen. Wir haben beide ein Buch gemeinsam gelesen und dann haben wir jeder noch ein anderes Buch gelesen, das wir so ein bisschen vorgestellt haben. Und ja, heute wollen wir einfach da nochmal anschließen mit noch zwei weiteren Büchern. Und da habe ich als erstes jetzt mitgebracht Steffen Mau, Ungleich vereint, warum der Osten anders bleibt. Da habe ich schon letzte Woche gesagt, das ist das Buch zur Landtagswahl 2024, also so wird das so ein bisschen verkauft. Ist wahrscheinlich auch ein Bestseller. Ist gar nicht so dick, das ist so eine kleine Taschenbuchausgabe hier mit 160 Seiten. Aber da ist ganz viel auch Fußnote, also es hat sogar weniger als 150 Seiten. Ich habe dieses Buch gelesen, unter anderem, als ich letzte Woche auf dem Weg nach Berlin war, in einem Intercity, der fuhr von Dresden nach Warnemünde, der Ostdeutschland-Express quasi. Ganz witzig, ich saß da nämlich neben so einem Opa und der hat gesehen, was ich da lese. Und ich habe schon gemerkt, er ist so ein bisschen, immer mal so, war so ein bisschen unruhig. Ich hatte aber auch Kopfhörer drin und dann hat er mich irgendwann angesprochen, da musste ich erstmal einen Kopfhörer rausnehmen. Und dann hat er gefragt, versuchen Sie rauszufinden, warum das so ist.
Okay.
Ja, und dann habe ich bewusst gesagt, nö. das ist halt ein Bestseller und mich interessiert das halt, worum das da geht. Ja, aber er wollte ja eigentlich gar nicht wissen, ob mich das interessiert, sondern er wollte loswerden. Und was er denn loswerden wollte, war, Zitat, es wurden nur Fehler gemacht und der Rest wurde den Leuten geklaut. Das war erstmal so, aha, okay. Ja, ich weiß nicht, einerseits finde ich das nicht uninteressant, überhaupt nicht, was ältere Leute zu erzählen haben. Aber diese Art und Weise, gleich so von vornherein mit diesen Schuldbegriffen da zu arbeiten und so völlig von sich selbst überzeugt zu sein, dass man so unglaublich komplexe, jahrzehntelange Vorgänge einfach mit so einem Satz erklären kann.
Naja, per se, du liest ein Buch und ihr sagt, hören Sie mal kurz auf zu lesen. Ich sag Ihnen, warum.
Ja, warum soll ich das Buch überhaupt lesen, wenn ich mir doch die Welt einfach von einem alten, wütenden Mann erklären lassen kann? Ja, es ist wahrscheinlich auch genau das Problem. Es ist ein Paradebeispiel für so diese verhärteten Fronten, eigentlich setzt sich doch keiner mehr inhaltlich damit auseinander, worum es geht, sondern solche emotionalisierten Diskurse werden da runtergebrochen auf so einen Satz, einfach dann so abgehakt, fertig.
Genau, und da macht es ja dann auch nicht, es wäre ja jetzt, du könntest natürlich fragen, ja, wo sehen Sie denn Fehler oder so, aber darauf hat man ja, wenn das schon so formuliert ist, natürlich keine…
Kein Bock.
Kein Bock, aber an sich könnte man das natürlich, also ist das natürlich eine super Chance dann mit… Ja. ins Gespräch zu kommen, aber
genau
halt
genau den Gedanken habe ich auch gehabt. Andererseits waren um uns rum halt ganz viele andere Leute und es ist dann auch irgendwie unangenehm, so ein Gespräch zu führen, wo man dann so 20 Leute hat, die dann auch mithören.
Die dann auch alle mitreden können. Also das wäre doch witzig. Du führst am Ende
klar,
so ein riesiges Gespräch.
Das wäre auch wirklich dieser Ostdeutschland-Express dann, wo man dann über solche Sachen debattiert. Ich bin ja auch dafür offen für so Debatten und verschiedene Meinungen und so, aber da dachte ich so, ey, wenn ich darauf jetzt eingehe, fühlt er sich noch bestätigt mit seinem Scheiß. Weil ich bin ja dann schnell in dieser Position dieses kleinen Mädchens, was dazuhört.
Ja.
Was ja wahrscheinlich auch gar keine Ahnung hat.
Ja, du hast ja an sich,
auch nicht erlebt.
Genau. Und dann hast du ja schon mal per se gar nicht das Recht mitzureden, so.
Genau. Und dann habe ich einfach meinen Kopfhörer wieder reingemacht.
Mhm. Naja, das ist ja, aber es ist ja auch ein interessantes Erlebnis. Die Frage ist, sagt das, also kann man Steffen Maus Buch auch so abkürzen? Es wurden einfach viele Fehler gemacht und alle wurden am Ende beklaut?
Ja, Er hat ja auch nicht ganz Unrecht, aber das Ding ist, was bringt uns das jetzt? Hier, hinten bei Steffen Mau steht zum Inhalt nichts drauf. Nur ein Satz. Wer in der Ost-West-Debatte mit Schuldbegriffen operiert, ist schon auf dem Holzweg. Mhm. Genau das ist es ja auch. Also man muss ja irgendwie, und das macht Steffen Mau, und das finde ich ziemlich cool, konstruktive Lösungsvorschläge auch bringen. Also klar, die erste Hälfte von dem Buch ist erstmal so eine Analyse dessen, was da alles schiefgelaufen ist, warum das schiefgelaufen ist, was den Leuten auch geklaut wurde. Ja, aber die Aussage des Buches ist nicht, alles wurde falsch gemacht und allen wurde alles geklaut, sondern was können wir da jetzt machen?
Mhm. Um auch weiterzukommen. Nicht genau. Nur zu sagen so, also ja, natürlich ist das wichtig, zurückzuschauen, ne, aber es ist auch so, genau. Und jetzt?
Und die Frage ist ja dann auch, wenn du da mit diesem Schuldthema anfängst, kannst du zwar zu 1990 zurückgehen und sagen, irgendwie die BRD oder irgendjemand in der BRD hat daran Schuld, aber eigentlich kannst du ja dann auch sagen 1949. Wer hat denn daran Schuld, dass da überhaupt zwei deutsche Staaten gegründet wurden? Das ist ja eigentlich schon der Ursprung. Und dann kannst du zu 1933 zurückgehen, was wiederum der Ursprung ist. Und wer hat denn daran Schuld, dass die Nationalsozialisten gewählt wurden? Also ja, da muss man auch irgendwann sich eingestehen, man kann sich damit auseinandersetzen, aber es wird nicht zielführend jetzt sein.
Nee, überhaupt dieses, den Sündenbock finden, den Schuldigen benennen, so, das sieht man ja bei vielen Dingen, dass dann irgendwo wer abtreten muss. Aber am Ende löst du damit ja nicht genau. Das Grundproblem genau. Im Regelfall.
Sicherlich wird es helfen, das vielleicht mal ein bisschen öffentlicher zu benennen, also dass da viele Fehlentscheidungen vielleicht getroffen wurden, dass der Osten einfach nicht gesehen wurde richtig. Was wir schon in der letzten Woche gesagt haben, die Forderungen, die Menschen eigentlich gemacht haben, wurden ja dann doch nicht umgesetzt oder auch eigentlich nicht gehört. Vielleicht geht es auch einfach nur um das Hören und das Anerkennen von Andersartigkeit oder von bestimmten Interessen. Naja, ich war diesem Buch gegenüber eigentlich erstmal ein bisschen kritisch eingestellt, weil es auch so dieses Typische ist, hier kommen die einfachen Erklärungen.
Mhm. Auf 150 Seiten, ja, das ist okay. Mhm.
Aber ich fand es dann doch eigentlich sehr fundiert und sehr überzeugend und ganz, ganz interessante Erklärungen, die mir einfach nicht klar waren. Es ist auch ein bisschen das Antibuch zu Dirk Oschmann. Es gibt ja dieses Dirk Oschmann Der Osten, eine westdeutsche Erfindung. Mhm. Ne, das ist ja auch so jemand, der hier im Raum Leipzig, glaube ich, genau, in also Dresden in auch unterwegs ist.
Ich glaube, da war letztes Jahr in Dresden wahnsinnig viel Buchtour auch und Veranstaltungen mit ihm.
Also sehr, sehr populäres Buch, was auch viele Menschen gelesen haben, die übrigens sonst nicht lesen. Das Buch jetzt hier von Steffen Mau nimmt einige Thesen davon und nimmt die wiederum auch wieder auseinander. Das fand ich auch ziemlich spannend. Einerseits würde ich nämlich schon grundsätzlich dieser These von Dirk Oschmann zustimmen, dass der Osten immer das andere ist. Also der Westen ist die Norm und der Osten ist das andere. Und so ist es in Deutschland und so ist es auch in Europa. Mhm. Grundsätzlich stimmt der Steffen Mau dem auch zu. Der nimmt so ein bisschen dieses Populistische, was es bei Oschmann schon gibt, wiederum auch auseinander. Also es ist einfach mega spannend. Es lohnt sich wirklich, das mal zu lesen. Ich habe ganz viel unterstrichen. Es gibt sehr, sehr viele gute Thesen mit sehr nachvollziehbaren Erläuterungen. Ja, wie gesagt, es gibt Lösungsansätze. Stichwort Revitalisierung der Demokratie. Ohne die, und das sagt Mau halt ganz deutlich, Ostdeutschland abrutschen wird in so eine von der AfD bestimmte Kultur des Ressentiments, also der Feindseligkeit, der Voreingenommenheit gegenüber bestimmten Bevölkerungsgruppen. Es ist einerseits natürlich schon eine irgendwie deprimierende Vorstellung, ehrlich gesagt.
Um ehrlich zu sein, wenn du das so sagst, finde ich, also ich sehe das, es ist manchmal so, manche Orte fühlen sich einfach schon verloren an. Hm. Und dann ist die Verlockung doch recht groß zu sagen so, nee, schreiben wir ab, gucken wir in den Orten, wo es besser geht. So wie man in Sachsen gefühlt, naja, außer Dresden und Leipzig oft einfach so sehr schlechte Perspektiven auf diese Orte, die da sonst noch sind, hat.
Ja, aber eigentlich so gruselig ist denn das Ergebnis von diesem Buch nicht. Mhm. Gerade weil am Ende Lösungsansätze stehen, die einerseits umsetzbar sind und andererseits, wo ich mir auch vorstellen könnte, dass das auch tatsächlich eine Veränderung bringen könnte. Gerade, wir hatten das auch beim letzten Mal schon, dieses Thema, hier ist eigentlich mehr das Interesse an einer Basisdemokratie.
Ich hatte jetzt schon überlegt, ob es darauf am Ende hinausläuft, dass es ein bisschen mehr dieses mehr Bürgerbeteiligung.
Und auch nicht nur Bürgerinnen und Bürger, die sich freiwillig ja politisch engagieren, indem sie sich eben für Kommunalwahlen aufstellen lassen und so weiter, sondern er greift hier die Idee auf, dass überhaupt Ostdeutschland sich sehr gut eignen würde als so ein Labor der Partizipation der politischen, weil ja die Entwicklungen nicht nur in Deutschland so sind mit diesem Rechtspopulismus, sondern in vielen europäischen Ländern. Und er hat hier das Beispiel der Bürgerräte. Das sagt ihr was, genau. Also so deliberative Foren nennt er das, wo dann innovative, teilweise basisdemokratische Versuche erstmal gemacht werden könnten. Also man braucht natürlich, das muss erstmal alles ein Versuch sein, aber man könnte diesen Versuch eben vor allem in Ostdeutschland starten. Diese Bürgerräte, soweit ich das verstanden habe, ist das sowas, dass per Losverfahren irgendwelche Leute einfach dazu aufgerufen werden, in einem bestimmten Bürgerrat zu einem bestimmten Thema zusammenzukommen. Es gab solche Versuche auch schon. Und dann wird über ein bestimmtes Thema diskutiert und ich denke auch im Fachpersonal dazu eingeladen, sodass man wirklich gemeinsam zu einem Thema eine Pro- und Kontraseite erarbeiten kann. Und zwar durch die verschiedensten Bevölkerungsschichten hindurch. Leute aus allen möglichen verschiedenen Milieus machen ja da mit und versuchen, einen gemeinsamen Konsens zu finden. Und so, wie ich das hier gelesen habe, war das in der Vergangenheit auch schon erfolgreich. Und es gibt Themen, die sich für solche Foren dann eben besonders eignen. Ich kann mich noch erinnern, er hat das Beispiel Tempolimit zum Beispiel genannt. Größere Infrastrukturentscheidungen. Klar, also was vor deiner Haustür gemacht werden soll, vor allem mit Steuergeldern ja zum Beispiel. Das ist doch toll, wenn die Leute dann da selber mit drüber sprechen können. Ja, dann gab es auch das Beispiel, dass ja Milliarden Euro an Steuergeld gezahlt werden für den Kohleausstieg in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Brandenburg, dass Menschen eben da wirklich aktiv mitsprechen können, was mit diesen Geldern passieren soll. Und nicht, dass jetzt wieder Parteien das entscheiden, obwohl die Menschen das nicht wollen, dass Parteien irgendwas für sie entscheiden, hier anscheinend.
Ja, es ist natürlich also ein interessanter Gedanke auf jeden Fall. Und ich glaube auch, dass man, gerade weil man ja so viele verschiedene Menschen mit auch aus unterschiedlichen Generationen und so dann ja zwangsläufig an einen Tisch setzt und die müssen dann reden, dass man dann auf jeden Fall auch hinsichtlich Verständnis füreinander vorankommt, weil das ist natürlich, glaube ich, so ein Hauptding, dass man gerade so, wenn du das erzählst, denke ich schon so, uff, ich will mit vielen Leuten nicht reden.
Ja, aber das ist das Problem. Und die sind ja auch in ihren Gruppen und wollen mit uns nicht reden. Ne?
Genau. Und ich meine, ich finde es auch wichtig zu sagen, es gibt auch gewisse Sachen, darüber muss ich nicht reden. Also ich muss nicht mit irgendwelchen also Leute, die sich in solchen Organisationen engagieren und tätig sind, mit denen muss ich auch nicht reden. Weil das ist der äußerste Rand und da ist kein Respekt vor der Verfassung und vor den gemeinsamen Werten, die man so teilt. Aber mit Leuten, die einfach nur frustriert sind, sich nicht gesehen fühlen, da sehe ich dann schon auch die Chance, dass die sich dann eben mehr öffnen und dass es dann so ein bisschen so dieses Verständnis gibt. Warum ist jungen Menschen zum Beispiel wichtig, dass dieser Kohleausstieg eher schneller als später bewerkstelligt wird? So, ich glaube, oft ist da aktuell einfach nur Verständnislosigkeit auf beiden Seiten so.
Ja, man bewegt sich ja immer nur innerhalb seiner eigenen Comfort Zones, ne? Und umgibt sich mit Menschen, die ähnliches Gedankengut so haben. Da würden wirklich Leute aus den verschiedensten Ecken zusammentreffen und wären ja gezwungen, sich miteinander auseinanderzusetzen zu einem bestimmten Thema. Ich glaube, die Erfahrung war auch, dass tatsächlich, wenn da extreme oder Menschen mit extremen Positionen dabei waren, rechtsextrem oder linksextrem, dass in der Regel am Ende sich trotzdem diese Mitte durchgesetzt hat.
Klar, denn die hat ja am Ende dann Überstimmung.
Genau, aber dass man auch wirklich zu einer gemeinsamen Lösung, zu einer gemeinsamen mittigen Lösung so gefunden hat, indem man halt nicht mehr in so geschlossenen Gruppen, wo geschlossen Rechtsextreme sich ja unterhalten und dann noch gegenseitig aufheizen und das ja eigentlich immer nur alles emotionalisierter und drastischer wird, sondern hier passiert ja eigentlich genau das Gegenteil, dass man sich entradikalisiert auf diese Art und Weise.
Das kann ich mir vorstellen und gleichzeitig kann es also nur funktionieren, wenn es parallel, also so Sachen wie den Kohleausstieg, glaube ich, in der Lausitz, an dem würde dann festgehalten werden. Weil einfach die Leute, die dort wohnen, fast alle irgendwen in der Familie haben, der da verbandelt ist und so sein Geld verdient. Und der Mensch hat Angst vor Veränderungen. Also ich glaube, für manche Sachen, für manche Transformationsprozesse, die man braucht, braucht es tatsächlich auch irgendwie die klare Ansage, so, da müssen wir hin.
Ja, es ist ja, es soll ja auch immer noch eine Regierung dahinter geben, die also auch selber wichtig. Entscheidungen treffen kann.
Genau, weil, ja. weil sowas wie Klimaschutz, also niemand möchte Privilegien dann irgendwie aufgeben und ich glaube, das ist zwangsläufig notwendig und sowas würden so Räte dann vielleicht eher nicht beschließen oder vielleicht doch. Na, das kann ja sein.
Das aber, kann alles sein. Deswegen ist eigentlich diese Vorstellung von so einem Labor interessant. Mhm. Was würde denn dabei rauskommen? Wir wissen es ja nicht. Gerade wenn Menschen wirklich darüber vorher so fundiert informiert werden und dann gemeinsam Entscheidungen treffen sollen, ich stelle mir das schon eigentlich wirklich richtig spannend vor. Ja, es funktioniert auch wirklich vielleicht nicht bei allen Themen. Gerade Klimapolitik, also oder Klimawandel ist so ein Thema, was nur durch politische Maßnahmen noch irgendwie in den Griff bekommen werden kann.
Aber sicherlich ist das. Ja, es ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, Menschen an den Tisch zu kriegen, die sonst nicht miteinander reden.
Genau, und die sich nicht gehört fühlen und die deswegen aus Protest dann vielleicht nicht keine hilfreichen Entscheidungen treffen.
Ja, beziehungsweise werden ja solche Leute auch ganz offen umworben von Rechtsextremen und so. Und das sind so die Stellen, die sie noch abholen, die so sagen, ja, stimmt, ihr werdet nicht richtig anerkannt und hier, andere haben es viel besser, dabei habt ihr so viel geleistet. Und
genau das macht ja die AfD und genau das machen die anderen Parteien halt einfach nicht. Mhm. Ja, jetzt haben wir schon eigentlich über das Ende von dem Buch gesprochen. Ich habe auch noch so ein paar andere Beispiele einfach an Thesen rausgesucht, die ich ganz spannend finde. Soll ich da jetzt noch mal ein bisschen drauf eingehen oder?
Na, was du willst, so.
Ja, also was ich halt spannend fand, ist, dass der Steffen Mau herausarbeitet, dass es zahlreiche Unterschiede zwischen Ost und West einfach gibt. Dass dieses Zusammenwachsen von 1989, er nennt es eine Mésalliance, was ja Missheirat oder nicht standesgemäße Ehe bedeutet. Und das finde ich irgendwie ziemlich passend, ehrlich gesagt. Also da wurden zwei sehr ungleiche Partner vereint. Und nun fragt man sich heute, warum die denn immer noch so ungleich sind. Ja, wie kann das denn sein? Klar, der Osten schneidet immer schlechter ab. Das ist nichts Neues. Aber er sagt auch, es gibt auch Unterschiede, wo der Osten besser abschneidet. Wir haben schon mal Gender Pay Gap genannt. Dann sind die Mieten natürlich niedriger, es gibt eine bessere Schulqualität, die Kita-Abdeckung ist größer. Es gibt eine größere Theaterdichte im Osten. Ja, so, also man muss nicht immer alles so ganz schwarz sehen, aber ja, man muss eben trotzdem ja versuchen, gemeinsame Wege zu finden, wo alle mitgedacht werden. Er vergleicht Ostdeutschland mit der migrantischen Gesellschaft innerhalb Deutschlands, die ja auch oft die Mehrheitsgesellschaft übergebügelt bekommt und sich da irgendwie angleichen muss, was aber in manchen Fällen halt einfach nicht funktioniert.
Und nicht funktionieren muss.
Ja, also für mich waren doch viele Sachen erhellend. Klar, das ist bekannt, dass es weniger Lohn gibt in Ostdeutschland, dass es einen sehr, sehr hohen Anteil im Niedriglohnsektor gibt. Über 30% der Menschen, glaube ich, arbeiten im Niedriglohnsektor in Ostdeutschland. Kann man schon fast als prekär bezeichnen. Dann, darüber habe ich nie nachgedacht, es gibt keine Schicht der Wohlhabenden in Ostdeutschland. Also es gibt einfach auch keine Eliten. Der Mau spricht hier von so einer innerdeutschen Vermögensmauer. Ja, was ich irgendwie sehr nachvollziehbar finde. Hier werden immer noch keine großen Wohlstandspolster aufgebaut. 2% der jährlichen Erbschaftssteuer werden im Osten gezahlt.
Aber also wenn du das so sagst, ist das, weiß ich nicht, mit den Eliten, wenn ich jetzt an Dresden denke, so Blasewitz, Weißer Hirsch, so das sind Stadtteile, die schon seit langer Zeit auch so diesem Bürgertum, dem guten Bürgertum verhaftet sind und wo Willen, Stadtwillen, alles steht. Also
ja, aber du weißt ja am Ende auch gar nicht, was da eigentlich für Leute wohnen, ne? Die meisten ProfessorInnen in Ostdeutschland sind immer noch Westdeutsche zum Beispiel. Manager und Managerinnen, ja, ja. Notare, Notarinnen, UnternehmensberaterInnen. Das sind alles Personengruppen, die der hier zum Beispiel aufzählt, die man teilweise hierher gebracht hat. Aber es ist eben nach 1989 hier keine eigene Elite entstanden im Osten. In meiner Heimatstadt gibt es ja auch so ein großes Gewerbegebiet. Und dann habe ich gedacht, ja, da arbeiten unwahrscheinlich viele Menschen. Das ist ein wichtiger Arbeitsplatzfaktor in der Region. Aber die Menschen, die diese Unternehmen führen, also die Millionenumsätze machen, die kommen aus dem Westen und die wohnen da von Montag bis Donnerstag in irgendwelchen kleinen Wohnungen und dann fahren sie am Wochenende zu ihren Familien in den Westen. Und dann ist es natürlich auch ein Problem, dass die sich ja vor Ort nicht engagieren, weder mit ihrem Geld noch mit ihrer Präsenz. Das machen die in ihrer eigenen Heimat. Und deswegen bleibt auch so eine politische Kultur ziemlich auf der Strecke im Vergleich jetzt mit Westdeutschland. Und ich denke, nicht nur dann die Westdeutschen, sondern auch jetzt mittlerweile sind es die internationalen Firmen, die sich hier ansiedeln, wo aber ja das Gleiche passiert. Also Tesla, diese komische Chipfabrik hier in Dresden, das sind ja auch alles keine ostdeutschen Führungskräfte, die dort arbeiten.
Weiß man nicht, ne? Aber vermutlich nicht. Also weil wenn man für die obersten Positionen in einem Unternehmen rekrutiert, dann guckt man ja schon darauf, was sind da für Netzwerke und wo haben die Personen vorher schon mal gearbeitet. Ne? Also ja, es setzt sich dann so fort.
Es setzt sich so ein bisschen fort, naja, dass man vielleicht den Menschen hier auch das immer noch gar nicht so richtig zutraut. Ich habe ganz viele Bekannte und Freunde, die in großen Unternehmen hier in Sachsen arbeiten, wo auch jemand aus dem Westen mal zu mir gesagt hat, ja, im Osten gibt es ja gar keine Industrie. Wo ich so dachte, hä, das stimmt doch überhaupt nicht. Wir haben ziemlich viel Industrie eigentlich sogar mittlerweile. Ja. Aber auch diese Firmen, die werden einfach nicht von ostdeutschen Menschen geführt.
Naja, es sind oft natürlich auch sowas wie Schwarzheide oder so, da ist ein Riesenstandort von der BASF. Also da auf einem größeren Level kann man sich ja kaum bewegen, was so Firmen angeht. Aber ja, klar, der Hauptstandort ist natürlich trotzdem nicht in Ostdeutschland. So, das ist so oft der Fall, würde ich sagen, ja.
Ja, genau. Ja, Selbstständigkeit, so heißt es bei Steffen Mau, ist im Osten immer noch in erster Linie prekäres Alleinunternehmertum. Also Ein-Mann-Betriebe, die sich irgendwie über Wasser halten. Und das würde ich auch sagen, also neben diesen riesengroßen Industrieunternehmen in meiner Heimat sind diese Ein-Mann-Betriebe dann genau ja, das Zweite, was es halt gibt.
Okay, also so Handwerk und so eher?
Ja, aber auch im Dienstleistungsbereich oder Einzelhandel.
Okay.
Ja, und was dann nicht die Städte, sondern wirklich die kleinen Regionen betrifft, wo du sagst, die sind schon teilweise abgeschrieben, da sagt er auch, das sind vermännlichte Räume und erklärt damit auch vor allem den Zuspruch zur AfD. Nennt, das fand ich lustig, die Partei eine Partei der verunsicherten reaktionären Männlichkeit.
Ja, den Eindruck hat das. Ich hatte auch jetzt ein Gespräch, wo es hieß, ja, wie das sein kann, dass das auch so gerade diese alten Männer sind, die so aufbegehren und so. Aber es ist halt, ja, das sind ja diese Männer, die so viele Möglichkeiten, Chancen, Privilegien hatten und die das jetzt weggenommen bekommen könnten. So. Aber das sagt ja die AfD. Nee, das wollen wir ja eben nicht.
Gerade da, wo dann die Abwanderung groß ist, ist das, was da bleibt, dann schnell ein Raum von so Defensivität einfach schon mal aus Prinzip. Ja, es ist ja auch immer erstaunlich, ne? Gerade da, wo keine oder sehr wenige Menschen mit irgendeiner Migrationserfahrung leben, da ist die Fremdenfeindlichkeit am größten. Mhm. Also diese rechten Frustregionen hier in Sachsen, da lebt doch niemand außer diesen alten weißen Männern.
Naja, und irgendwie, was, also da leben teilweise natürlich schon, also, ne, weil ja natürlich Flüchtlinge verteilt werden, kommen die dann teilweise auch in Orte, wo 1000 Menschen wohnen und da sind die Geflüchteten nicht gern gesehen. So. Dann ist da die erzwungene Konfrontation, aber da ist von vornherein schon so ein Hass teilweise da.
Ja, und wie soll das denn funktionieren?
Wie soll das funktionieren, ja. Und es gibt keine Orte, wo man sich zusammen dann trifft und aufeinander einlässt. Das ist nur, es sind so Parallelwelten und die eine Welt ist da voller Skepsis und Hass.
Mhm. Ja, ich wollte nur eine Sache noch sagen, was ich richtig cool finde, was mich als Literaturwissenschaftlerin gefreut hat. Steffen Mau, der ist ja, glaube ich, Soziologe, deutet hier auf die Wichtigkeit der Literatur hin, weil es gibt so eine zunehmende Auseinandersetzung mit der DDR zum einen, aber vor allem auch mit der Nachwendezeit, also so unsere Nachwendegeneration, die jetzt darüber schreibt, wie es eigentlich war in den 90ern und frühen 2000ern hier so aufzuwachsen. Und diese Literatur, die könnte ja auch genauso ein Auseinandersetzungsprozess von unten sein, der in der Erinnerungskultur was anstoßen könnte. Ich würde mit dir auch gerne mal vielleicht so einen Nachwenderoman lesen oder verschiedene und darüber können wir ja vielleicht auch noch mal eine Folge machen. Also zum Beispiel lese ich gerade Charlotte Gneuss, Gittersee, was hier in Dresden spielt.
Die ist jetzt auch Dresdner Stadtschreiberin geworden. Ne? Ah, cool. Die macht dann jetzt ab Sommer, glaube ich, dann auch viele öffentliche Veranstaltungen und Gespräche und so mit anderen AutorInnen.
Aha, spannend. Mhm. Da fand ich ja auch interessant. Sie schreibt ja über die DDR-Zeit, jetzt nicht über die Nachwendezeit. Und sie ist aber nach der Wende geboren, soweit ich weiß. Und da gab es so Eklats.
Mhm. Ingo Schulze. Ja. Hatte etwas zu bemängeln.
Ja, ja, dass man ja in der Elbe nicht gebadet hat in den 70ern in der dreckigen Plörre.
Und dass man irgendwelche Begriffe nicht verwendet hat. Was weiß ich, super oder sowas?
Keine Ahnung. Ja. Also da dachte ich auch, ja, das ist mal wieder typisch. Ey, da setzt sich schon jemand mit euren Themen hier auseinander und dann könnt ihr auch wieder nur meckern. Überspitzt gesagt, ne? Aber das ist ein bisschen lächerlich.
Ja, es ist am Ende ja auch immer noch, ne, wir bewegen uns im Rahmen von Fiktion und so. Da ist sowieso irgendwie sehr viel möglich und erlaubt und muss nicht.
Ja, und wenn es nicht erlaubt wäre, dann bräuchten wir gar keine fiktionalen Bücher mehr lesen.
Sachbücher, genau.
Ja, nur Sachbücher. Wir wollen ja jetzt kein Sachbuch-Podcast werden. Ja, wir haben ja auch beide schon mal von Lukas Rietschel was gelesen. Mhm. Das ist schon eine Weile her, aber auch da hatte man ja dieses Nachwende und auch Rechtsextremismus-Thema in Ostdeutschland.
Genau, und überhaupt, also Rietschel ist ja auch, der wohnt ja auch in Görlitz, also ist auch dann in Sachsen irgendwie so eine sehr präsente und wichtige junge Stimme, irgendwie, die auch so Probleme benennt.
Und dann gibt es noch, diese Woche erscheint das neue Buch von Domenico Müllensiefen, der schreibt eher so über Sachsen-Anhalt. Und ja, also viel neue Literatur, die auch gesehen wird, besprochen wird, Preise bekommt und so weiter. Also ich glaube, da ist eine ganz gute Entwicklung zu sehen, dass immerhin dieses Thema nicht so ein Randthema mehr ist. Mhm. Wie wir auch schon festgestellt haben, dass man mit seinen Eltern vielleicht über diese Themen spricht und diese Fragen stellt. Okay, beenden wir das Thema Steffen Mau, Ungleich vereint. Ich würde sagen, lest einfach alle dieses Buch. Ich finde es mega gut.
Das ist eine klare Ansage. Gut, genau, dann versteht ihr nämlich so anscheinend mehr Hintergründe. Warum der Osten anders bleibt, da steht es ja auch im Titel.
Ich habe ganz viel auch unterstrichen und dann immer Ausrufezeichen daneben gemacht und so, wenn mir wie so ein Licht aufgegangen ist. Also es gehen Lichter auf.
Okay. Und die Lichter gehen jetzt auch in meinem letzten Buch hier auf, bevor die Lichter insgesamt ausgehen für Deutschland.
Oh Gott.
Ja, es bietet sich doch an. Denn das geht um Markus Benzmanns Buch. Niemand kann sagen, er hätte es nicht gewusst. Dieses Jahr erschien, also 24. Und Markus Benzmann gehört zum ReporterInnen-Kollektiv Korrektiv. Und effektiv geht es in diesem Buch um die Pläne der AfD. Am Ende handelt es sich eher so, ja, viele, viele Dinge, die man sowieso schon weiß und die man so in der Tagesschau und Co. immer, ja, immer vereinzelt natürlich erzählt bekommt und aufschnappt, werden in diesem Buch mal zusammengeführt und wirklich so untermauert, wenn man die AfD gesamtgesellschaftlich betrachtet, was es für Entwicklungen gab und wie sie zum Beispiel zu China, zu Russland und Co. stehen, mit wem sind sie vernetzt, international und irgendwie auch mit Nazi-Kadern und Co. Was kann man dann zusammenfassen? Was sind die Pläne für Deutschland, die diese Partei hegt? Und die sind auf jeden Fall erschreckend. Also ich meine, ich glaube, da sage ich nichts Überraschendes.
Ich glaube, für viele wäre das schon überraschend. Ich kann mir nicht vorstellen, dass den Menschen das bewusst ist.
Vielleicht einigen WählerInnen dieser Partei nicht. Und umso wichtiger wäre es dann auch nicht zu sagen, ja hier, die Korrektivleute, die sind doch so links und die sind doch eh voreingenommen.
Die sind eh auch schuld.
Genau, so, sondern zu sagen, okay, ich lese mir das mal durch und dann schaue ich mal, was ich davon glaube und mitnehme. Aber ich glaube, es zeigt einem dann schon mal auf, wie bedrohlich das ist und wie so Persönlichkeiten, die ja dann auch, also Benzmann macht wirklich auch so den Rundumschlag und erzählt dir nochmal, wer ist eigentlich Lucke, wer sind so die Elsässer vom Kompaktmagazin, dann auch Kubitschek als wichtige Figur in der Szene. Praktisch so ein bisschen die ganzen Leute, die da mit drinne hängen in der neuen Rechten und in der AfD und wie die Beziehungen sind. Man wird so ein bisschen auch von Anfang an irgendwie mitgenommen und kriegt da was erzählt und kann dann auch tatsächlich verstehen, wie die Zusammenhänge sind und welcher riesige Scheiß sich ergeben kann, wenn die Sachen wirklich so eintreten können. Was sie nur können, wenn die AfD genügend Zulauf und Zuspruch hat und die Möglichkeit hat, in den Parlamenten mitzubestimmen, was man noch verhindern kann.
Ja, Aber wie Steffen Mau sagt, es ist jetzt nicht die Einzelperson, die daran noch irgendwas verändern kann.
Die Einzelperson kann was daran verändern, indem sie halt entsprechend zur Wahl geht und ihr Kreuz überlegt setzt. Und wenn das genug Einzelpersonen tun, dann kann man daran schon mal sehr, sehr viel verändern.
Aber dieser Unmut, der wird jetzt nicht einfach absterben. Also,
das stimmt, selbst nur weil es die AfD nicht mehr gibt, sind die Leute und ihre Ideen trotzdem noch da.
Genau, ja, und das klar. Ist ja auch der Punkt, der gegen ein AfD-Verbot spricht, dass das Problem damit einfach nicht gelöst ist und dass man vielleicht nicht an den Ursachen, an der Ursachenbekämpfung ansetzen sollte, sondern herausfinden sollte, was das tatsächliche Problem ist der Leute, wie das ja so SozialwissenschaftlerInnen machen, und da eben auch entsprechend drauf reagieren muss, mit politischen Konsequenzen auch.
Ich denke, das schließt sich nicht aus. Es schließt sich nicht aus, die AfD nicht zu wählen und als Symptom sozusagen und dann darauf zu zeigen, okay, wie können wir jetzt diesen Unmut in der Bevölkerung in breiten Schichten aufheben, so zum Beispiel mit diesen Laboren oder wie du genannt hast. Aber es ist einfach, es ist eine riesige Warnung über diese Brandstifterpartei, die nicht immer so war. Das ist auch sehr eindrücklich aufgezeigt, wie so die Anfänge einfach so eine Euroskepsis waren, aber ein klares Bekenntnis zu den Westbeziehungen, zur EU und so weiter schon vorhanden war und wie es sich immer weiter zugespitzt hat und wie der Flügel rund um Höcke wahnsinnig Zulauf gewonnen hat und wie die AfD jetzt so ist, wie sie ist.
Ja, und die Personen, die dann am Ende nicht krass genug waren, sind ja immer rausgeflogen.
Genau, richtig. Also es haben sich ja die ganzen gemäßigteren Kräfte Stück für Stück verabschiedet. Also erst Lucke, dann Petri, dann Meuthen. Also es ist wirklich verrückt.
Und ich weiß nicht, wie es bei Lucke war, aber ich glaube, das war auch ein Westdeutscher, oder? Weil jetzt besteht ja diese Spitze der Partei nur aus Westdeutschen wohlsituierten, also sehr wohlhabenden Menschen.
Ja, Höcke ist auch aus Westdeutschland und nach Thüringen gezogen.
Genau. Ja. Na, und Gauland ist ja auch nicht gerade ein Urpotsdamer. Und ich weiß auch gar nicht, was die Alice Weidel da eigentlich, also die wohnt ja sogar in einem anderen Land. Ja, und die Menschen wählen das aber, weil die das gar nicht hinterfragen, sondern von diesen populistischen Aussagen abgeholt werden. Wie wäre es denn, wenn jeder, der AfD wählt, vorher dieses Buch lesen müsste? Ja.
Dann wählen auf jeden Fall sehr, sehr viele Menschen weniger AfD. Mhm. Und das würde mich schon sehr optimistisch stimmen.
Ja, jetzt würde ich gerne mit dir die nächsten 3 Wochen, die es noch sind bis zur Wahl, damit verbringen, einfach in die ganzen Briefkästen in Sachsen dieses Buch hier zu werfen.
Ah, können wir uns nicht leisten. Dafür muss man das ja erstmal bekommen.
Ja. Aber ich schaue mir auch gerade das Cover an. Ja, das ist natürlich, das ist nichts, wozu diese Menschen greifen, die eh schon auf diesem Pfad unterwegs sind, die man davon vielleicht noch abbringen könnte mit solchen Argumenten. Aber ja, allein schon dieser Korrektivbegriff, der hier mit auf dem Cover steht, der wird schon dafür sorgen, dass solche Leute das nicht lesen.
Genau, einfach weil man schon mit dieser vorgefertigten Skepsis rangeht, okay, die stehen für eher linke Berichterstattung.
Genau, und die wollen uns eh verarschen.
Die wollen uns eh verarschen, ja. Genau. Die sind Teil des Problems so. Ich meine, natürlich hat die Korrektivredaktion und damit dann auch der Autor Markus Benzmann irgendwie eine klare Haltung politisch so. Aber das, was da erzählt wird, das sind nicht nur irgendwelche Meinungen oder Deutungen, sondern das sind halt einfach Fakten. Der Mensch hat in dem Kontext das gesagt. Gerade Maximilian Krah wird da sehr viel zitiert und es ist einfach erschütternd. Und dann zu sagen so, nee, das ist ja alles nur irgendwie zusammengedeutet und es gibt halt gewisse Tatsachen. Und wenn man die nicht unterschreiben würde, dann sollte man diese Partei nicht wählen. Dann kann man sagen, ich fühle mich ungehört und unzufrieden. Aber diesen Masterplan, der da dargelegt ist, den will ich auch nicht. So würde ich es mir hoffen, weil ich würde sagen, das ist die Mehrheit, selbst auch hier, die sagt, ich bin mit ganz vielen Punkten unzufrieden, aber das will ich ja auch nicht.
Aber dann gibt es auch die eigentlich nicht rechtsextrem sind und die das dann wählen, weil sie unzufrieden sind und weil sie denken, dass kein anderer sie hört. Und das ist aktuell auch wahrscheinlich der Fall.
Das mag sein, genau. Also deswegen gibt es ja auch viel diese Forderungen, dass man einfach ins Gespräch kommen muss und Bedenken ernst nehmen und so. Mir ist da, um ehrlich zu sein, auch die Geduld ausgegangen. Also weil ich den Menschen, die das wählen, jetzt nicht per se unterstellen würde, dass sie das alles so wissen und unterschreiben. Aber es kotzt mich einfach an, dass man das dann trotzdem einfach wählt. Also da will ich auch nicht mehr reden, weißt du. Für mich ist schwierig. Ich bin da nicht diplomatisch genug, mit diesen Menschen noch reden zu wollen, weil diese Politik so vielen Menschen schaden kann. Und einfach, weil ich selber mich ein bisschen verstimmt fühle, sowas zu wählen, nee.
Das ist aber auch okay, dass du dich dazu nicht berufen fühlst und ich mich auch nicht. Und das ist auch wirklich nicht das Problem, was jetzt die Zivilgesellschaft ausbaden sollte.
Naja, es ist natürlich, es gibt ja genug Leute, die man dann wieder zurückgewinnen könnte, eben wenn man sich zusammen auseinandersetzt. Aber genau, ich könnte es nicht. Ich hab die Faxen dicke.
Ja. Ja, aber was ist dann die Konsequenz, ne? Dass die Leute, die irgendwie gemäßigt denken, hier wahrscheinlich nach und nach abhauen?
Das kann sein, ja. Das sieht man auch schon in vielen Punkten so. Mhm.
Naja, es ist jetzt auch, ich kann jetzt nicht behaupten, dass ich darüber nicht nachdenke, obwohl ich ein Haus habe und eigentlich hier auch sehr, also ein gutes Leben und glücklich bin. Aber trotzdem denke ich, wenn dann die dunkle Wolke irgendwann mal kommt, kann ich mir es nicht vorstellen, hier zu bleiben. Mhm. Aber wenn dann alle abhauen?
Ja, es ist schwierig. Vor allen Dingen, weil man ja die Leute auch dann da lässt, wie zum Beispiel Geflüchtete oder so, die dann nicht die Wahlfreiheit haben, wo sie wohnen können. Die sind dann da mit dem Pulk. Naja, gut. Also dann noch mal zum Buch. Auf jeden Fall, genau, ich würde das empfehlen, vielleicht zu verteilen. Genau, an Menschen, die das tatsächlich noch erreichen könnte.
Oder vielleicht müsste man ein kleines Thesenpapier daraus formulieren und das verteilen in die Briefkästen. Das wäre vielleicht realistischer.
Naja, ja. Du kannst im Ort anfangen.
Okay, dann schaue ich doch mal, ob ich das Buch hier heute gleich mitnehmen kann. Ja,
so.
Wie gesagt, ich würde gerne mit dir auch noch mal über so Romane reden.
Das können wir gerne machen,
über Ostdeutschland, aber an sich haben wir jetzt, glaube ich, das Thema der politischen Sachbücher erstmal.
Ich würde dennoch irgendwie gerne sagen wollen, so, wo man sich vielleicht noch informieren kann. Wir können auf jeden Fall auch in unserem Blog da einiges weiteres hinzufügen, auch sonstige Romantipps. Aber generell würde ich an der Stelle mal, und das passt jetzt sogar richtig gut, weil der neueste Beitrag so schön zum Thema Ostdeutschland passt, ich würde gerne die Zeitschrift aus Politik und Zeitgeschichte an der Stelle noch empfehlen. Das ist ein Heft, was die Bundeszentrale für politische Bildung rausgibt. Und das sind dann so verschiedene wissenschaftliche Beiträge zu verschiedensten politischen Themen, immer ein Kernthema, die dann verschiedene Aspekte dieses Themas irgendwie wissenschaftlich versammeln. Und das aktuelle Heft, was jetzt gerade erschienen ist, ist das Heft mit Fokus Ostdeutschland.
Spannend, ja.
Ne? Also von daher, das, und die kann man immer kostenlos runterladen, auch bestellen nach Hause. Das ist also ein Blick wert. Generell, die Zeitung hat auch sowas wie Festung Deutschland, aber auch so Themen wie Whistleblowing, also so ganz breite Themen und dann halt immer eine Ausgabe dazu mit so 7 bis 8 Beiträgen. Mhm. Das ist nur mal so noch eine Empfehlung am Rande.
Sehr schön. Ich habe keine weitere Empfehlung am Rande.
Okay, na gut.
Aber ich würde sagen, wir listen eben ein paar Bücher und alles, was uns jetzt wichtig ist, auf unserem Blog auf. Und dann könnt ihr da auch noch mal reinschauen. Und jetzt gehen wir ins Kino.
Deal. Okay. Es geht nicht um Ostdeutschland.
Nee, das ist jetzt der Abschluss des Kafka-Jahres heute für uns. Würde ich sagen, ja. Denke ich. Genau, wir gucken uns den Kafka-Film an, zu dem wir uns ja auch schon hier im Podcast verabredet haben. Und ja, wir hören uns beim nächsten Mal in einer Woche schon zum Lesemonat August.
Genau, so machen wir das. Bis dahin.
Tschüss.
Brotlose Künste, der Literaturpodcast.